Ja, wie sieht's aus? Große Gefahr eines Krieges mit dem Iran, Dauerkonflikt in Palästina, erneute atomare Aufrüstung in den USA und in Russland nach Kündigung des Atomwaffensperrvertrags durch Trump, Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine, Dauerkriege in Afrika. So sieht es heute in der Welt aus. Und eigentlich hat es in der Geschichte der Menschheit immer so ausgesehen. Und wir könnten diese Liste bestimmt beliebig fortsetzen. Und dem steht dann unsere Jahreslosung gegenüber aus Psalm 34, die uns auffordert, lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Welt sehnt sich nach Frieden, erreicht aber kaum einmal einen Waffenstillstand. Es gibt eine ganz bekannte Skulptur des russischen Künstlers, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, Jewgeni Viktorowitsch Vucicic. Also ich sage es nochmal, ne? Jewgeni Viktorowitsch Vucicic. Diese Skulptur hat die damalige Sowjetunion am 4. Dezember 1959 der damals gerade 14 Jahre alten UNO geschenkt. Der ist ein Bauer, der schmiedet mit einem Hammer ein Schwert zu einem Pflug. Und da fällt uns sofort diese Losung Schwerter zu Pflugscharen ein. Eigentlich eine biblische Aufforderung, die wir bei Jesaja, Micha und auch bei Joel finden. Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als viele von unseren Geschwistern hier, die jetzt, ich darf das mal so sagen, die jetzt so im beginnenden, ausgehenden Mittelalter sind, als die in der Jugendgruppe der Kirchengemeinde waren. Damals war auch dort dieses Schlagwort sehr beliebt. Zumindest weiß ich das von der Marion. Und dieses Schlagwort, das wurde damals von vielen gesellschaftlichen Gruppen benutzt, besonders auch von solchen, die mit Glauben an Gott überhaupt nichts am Hut hatten. Und es wurde von ihnen wie auch von vielen kirchlichen Gruppen gründlich missverstanden und hier und da sogar missbraucht, etwa in dem Sinne, als könnten menschliche Anstrengungen den Weltfrieden herbeiführen. Und ich denke, das sollte uns lehren, vorsichtig zu sein, wenn wir Bibeltexte aus ihrem Zusammenhang herausnehmen und ihnen dabei dann vielleicht einen ganz anderen Sinn geben. Es geht in den angesprochenen Texten bei Jesaja, Micha und Joel nämlich gar nicht um einen Frieden, den Menschen schaffen. Den wird es nie geben. Es geht um den Frieden, den Gott schafft, den Jesus schafft. Und der für den heutigen achten Sonntag in der Trinitatis vorgeschlagene Predigtext, der steht im, ich nenne das einfach mal so, der steht im Jesaja-Evangelium. Denn in keinem Buch des Alten Testamentes kommt Jesus so oft vor wie bei Jesaja, obwohl er nie beim Namen genannt wird. Ich lese uns aus Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist, was Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ja, Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns selbst dein Wort aufschließt und uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Ja, man kann über diesen Text eigentlich nur etwas sagen, wenn man gleichzeitig auch all die anderen endzeitlichen Texte des Neuen Testaments im Hinterkopf hat, besonders die vom tausendjährigen Reich in Offenbarung 20 oder auch den Text, den der Bernd eben gelesen hat aus Offenbarung 21. Und von diesem Gesichtspunkt aus möchte ich als Thema einfach formulieren, Jesus schafft Frieden. Dazu ein erster Gedanke, Gott allein gründet das Friedensreich. Zu Beginn unseres Textes heißt es, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Manfred Siebald singt, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Die Völker, die da in der Vision Jesajas zum Zionsberg gehen, um den Gott Israels zu huldigen, die könnten das auch so singen. Dabei ist dieser Berg gar nicht, wie es hier steht, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Aber er ist erhaben, weil dort der Allerhöchste wohnt. Nach dem, was im Text beschrieben wird, sehnen sich die Menschen nach Frieden, nach einer heilen Welt. Und zwar Menschen aus allen Völkern, aus allen Gesellschaftssystemen, aus allen Ideologien, Menschen unterschiedlichster Herkunft. Und mancher Politiker und mancher Sektenprophet hat ja schon versprochen, diese heile Welt herbeizuführen. Aber niemand hat's geschafft. Und ich frage mich, muss da nicht anderes geschehen, als dass zum Beispiel Regierungen versuchen, Konflikte friedlich zu lösen? Brauchen wir für Frieden nicht erst einmal das friedliche Herz? Und haben wir das? Ich frage euch einfach mal, habt ihr ein friedliches Herz? Also ich nicht. Ich denke an 1. Mose 8, 21, wo Gott was dazu sagt. Da sagt er nämlich, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also niemand hat's geschafft. Herbeiführen kann und wird die heile Welt nur einer, nur der lebendige Gott, der uns in Jesus so nahe gekommen ist. Und er wird es nach seiner Verheißung durch Jesus tun. Das sagt uns die Schrift an ganz vielen Stellen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Habt ihr draußen schon mal jemandem gesagt, dass Gott, dass Jesus nach den Aussagen der Bibel eine neue Welt schaffen wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie wir es eben gehört haben? Dann habt ihr sicher auch eine bestimmte Reaktion erlebt. Mir ist das jedenfalls im Unterricht schon so gegangen. Man erntet dabei ja mindestens ein mitleidiges Lächeln. Wie kann man denn auch so etwas glauben? Wer hat denn in dieser Welt die Macht? Dass Jesus sie hat, danach sieht es doch für einen, der nicht glaubt, nun wirklich nicht aus. Aber er hat sie und er wird sie anwenden zu seiner Zeit. Und genauso wie die Leute heute, genauso denkt man auch zur Zeit Jesajas. Genauso ergeht es den Menschen, an die Jesaja dieses Wort richtet, auch. Israel ist ja politisch gesehen nur ein kleines Volk, umgeben von Großmächten. Babylonien auf der einen Seite, Ägypten auf der anderen. Und da werden die Israeliten doch in die Enge getrieben und drohen, aufgerieben zu werden. Und ihr Gott, dem sie vertraut haben, dem sie gehören wollen, den sie anbeten als den einzigen wahren Gott im Tempel auf dem Berg Zion. Ihr Gott sieht nach außen genauso aus wie das Volk selbst. Unscheinbar, klein, unbedeutend, den Göttern der Siegermächte gegenüber ohnmächtig und unterlegen. Und diesen Menschen, die das so erleben und die sich eigentlich doch in gar keinen anderen Verhältnissen befinden als wir heute, diesen Menschen lässt Gott jetzt durch den Propheten sagen, lasst euch doch nicht blenden von der scheinbar anderen Wirklichkeit. Herr der Welt ist und bleibt der lebendige Gott, auch wenn das im Augenblick vielleicht gar nicht zu erkennen ist. Mitte der Weltgeschichte ist jetzt noch im Verborgenen der Herr Jesus Christus, der auf Golgatha den Sieg über die Mächte eingeleitet hat, der in seiner Auferstehung den größten Sieg errungen hat, den Sieg über den Tod, und der diesen Sieg in seiner Himmelfahrt vollendet hat. Herr ist und bleibt er. Er, so haben wir es eben gesungen, er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Und genau wie damals bei Jesaja, genauso leben auch heute die meisten Menschen an Gott vorbei. Golgatha ist für viele heute nur der Berg, auf dem ein Mensch gescheitert ist, der es gut gemeint hat, mehr nicht. Und trotzdem ist Jesus der Herr über die Mächte. Und dann, wenn diese Welt zerbricht, wird das für alle deutlich sichtbar werden und nicht mehr zu bezweifeln sein. Dann zweifelt der Zweifler nicht mehr, haben wir zu Beginn gesungen. Gott sagt, wenn im Augenblick auch alles gegen euch und euren Glauben zu sprechen scheint, wenn ihr auf der Seite Jesu steht, dann steht ihr auf der Seite des endgültigen Siegers. Er spricht das letztgültige Wort. Er allein gründet das Friedensreich. Ein zweites. Gott allein kann den Weg zur Rettung zeigen. Ich lese nochmal Teile von den Versen 2 und 3. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Also nicht menschliche Vorstellungen, nicht Theologien, nicht Ideologien, nicht menschliche Macht kann den Menschen zum Guten verändern, sondern allein die ganze Hinwendung zu dem Herrn aller Herren. Und Gott will uns durch dieses Prophetenwort die Augen öffnen für den Weg der Erneuerung des Menschen und der Heraufführung einer neuen Welt. Und dazu ist allerdings ein Willensentschluss nötig. Etwa so, wie er hier im Text formuliert wird, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen. Und so etwas widerstrebt der menschlichen Natur. Wir möchten doch in aller Regel uns und unsere Ziele verwirklichen. Und wir halten diese Ziele ja auch normalerweise für gut. Wir alle sind immer wieder in dieser Gefahr. Aber solch eine Einstellung ändert nichts an der Wirklichkeit. Nur da, wo Menschen sich wirklich ihrem Ursprung wieder zuwenden, wo Menschen zurückkommen in dieses ursprüngliche Abhängigkeitsverhältnis von Gott, nur da werden sie ihre Bestimmung finden und die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Und solche Abhängigkeit von Gott, die schließt eigentlich Abhängigkeit in allen Lebenslagen und auch in allen Lebensentscheidungen ein. Nur wenn man so lebt, dann geht man wirklich auf den Berg des Herrn. Und solch eine Entscheidung, auf den Berg des Herrn zu gehen, sich also so zu ändern, zum Ursprung, zu Gott zurückzukehren, die ist natürlich nur dadurch möglich, dass Gott Menschen in der Kraft seines Heiligen Geistes die Augen öffnet. Ohne Gottes Einflussnahme wäre ich doch weiter meine Irrwege gegangen. Und ihr wahrscheinlich auch. Wenn er nicht die Augen und das Herz öffnet, dann ist all mein Mühen umsonst. Alle Wege, die Menschen und Völker gehen und gegangen sind, ohne den lebendigen Gott, sind und waren Irrwege, die niemals am Ziel ankommen. Was aber ergibt sich nun aus der Zuwendung des Menschen zum allein wahren Gott? Dazu ein drittes. Da werden Schwerter zu Pflugscharen. Die Verse 3 und 4. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden ihn fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Menschen, die sich dem lebendigen Gott zuwenden, die erfahren, dass durch das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, ihr Leben mit Gott wirklich wieder in Ordnung kommt, dass ihr Verhältnis zu Gott bereinigt wird und dass ihr in der Bindung des Lebens an ihn und nach seinen Maßstäben ihr Leben gestalten können. Und so und nur so wird das Herz des Menschen verwandelt. Und so und nur so wird aus dem in Ordnung gebrachten Verhältnis zu Gott auch eine ganz andere Haltung gegenüber anderen Menschen im anderen Volk. Wo das Wort Gottes einziger Maßstab im Leben von Menschen und Völkern wird, da kann die Sehnsucht des Menschen nach dem Friedensreich erfüllt werden. Wo Menschen anfangen, Gottes Weisungen zu folgen, da sind sie auf dem Weg, der ihnen Heil, Rettung und Erlösung bringt. Die Weisungen und Gebote Gottes schärfen das Gewissen, holen uns raus aus dem Kreisen um uns selbst, korrigieren uns in unseren eigenen Vorstellungen, die uns glauben machen wollen, wie es Friedrich der Große mal gesagt hat, jeder könne nach seiner Fasson selig werden. Leben und überleben wird nur der, der diesen Lebensweisungen folgt. Aber, und ich denke, das muss man sich immer vor Augen halten, mein Leben muss Gott, muss Jesus schon ganz gehören. Jesus ist nicht zufrieden mit der Rolle eines Teilhabers unter mehreren. Und das bedeutet, kann bedeuten, dass wir manche unserer Wünsche und Pläne durchkreuzen lassen müssen. Aber Menschen, die ihre eigenen Vorstellungen durchkreuzen lassen und sich den Vorstellungen Gottes beugen, auch wenn sie ihnen vielleicht gegen den Strich gehen, solche Menschen werden im Friedensreich Gottes dabei sein. Und dazu wird dann auch die erneuerte Gemeinschaft mit all den anderen Menschen und Völkern, die auch auf den Berg des Herrn gegangen sind, gehören, mit denen, die sich auch den Weisungen des lebendigen Gottes gebeugt haben. Und was bedeutet das für unser Leben heute? Das soll kurz ein vierter Gedanke sein. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Vers 5. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Der Wochenspruch, den Jana gelesen hat zu Beginn, der sagt es ähnlich. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Da steht übrigens, wandelt als Kinder des Lichts, nicht wie Kinder des Lichts. Das heißt, ihr seid's. Und als solche sollt ihr dann auch leben. Wenn das eben Genannte die Perspektive ist, unter der und auf die hin wir leben können, dann gibt es nur eins, kommt und lasst uns wandeln im Licht des Herrn, so wie es hier im Text steht. Und für Menschen, die dem Herrn Jesus wirklich ernsthaft nachfolgen wollen, gibt es sowieso nur dies eine. Aber wir leben ja genau wie die Menschen damals in einer Welt, die besetzt ist von den Mächten der Bosheit und des Verderbens. In einer Welt, die jetzt schon die Zeichen des Untergangs trägt. Aber diese Welt wird vergehen, sagt unser Text, und das haben wir auch in der Offenbarung gelesen. Und wenn diese Welt vergangen sein wird, dann lohnt es sich jetzt schon, die Weichen in unserem Leben so zu stellen, dass wir auch wirklich am Ziel ankommen, in der Herrlichkeit des Vaters nämlich. Und die Zukunft der neuen Welt Gottes und damit so ein Lichtblick der Herrlichkeit, die uns erwartet, die beginnt bereits da, wo einzelne Menschen sich unter die Herrschaft Jesu rufen lassen. Sich rufen lassen, weg von Irrwegen, mögen sie auch noch so faszinierend aussehen. Und sich bewusst unter Vergebung und Neuanfang stellen. Dann wird in unserem Leben, wenn auch nur bruchstückhaft, das sichtbar, was Gott einmal als seine neue Welt schenken wird. Menschen, die sich Jesus ganz hingeben, die dürfen hier und da schon einmal einen Blick, wie durch einen schmalen Türspalt hindurch in die Herrlichkeit Gottes tun. Und ich denke, mancher von unter uns hat das schon erfahren. So haben wir hier vor uns einen alttestamentlichen Text, aber die Aussage ist eine neutestamentliche, nämlich Jesus schafft Frieden. Jesus schafft die neue heile Welt und wir sind aufgerufen, uns ihm anzuvertrauen mit unserem ganzen Leben. Kommt ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Wir befinden uns jetzt ja erst in den Anfängen, was Jesaja da predigt. Und auch das, was wir in den endzeitlichen Texten der Evangelien und der Offenbarung lesen, all das kommt ja erst noch. Aber wer diese Zukunft vor Augen hat, der kann ja nicht so leben, als käme sie nicht. Deshalb lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen.